Wir sind mitten in dieser Predigtreihe, die vorletzte Predigt, nicht von dieser Welt. Was bewegt uns in dieser Predigtreihe? Es ist die Frage, was Gottes Herz bewegt. Wie steht es mit der Liebe Gottes für uns? Diese Frage, wie Gott ist, wie seine Liebe ist, die beschäftigt uns seit einigen Wochen. Und wir bearbeiten diese Frage anhand einer Familiengeschichte. Eigentlich ist es eine Familientragödie, die meisten von euch wissen das. Zwei Söhne, ein Vater, beide Söhne haben ein gebrochenes Verhältnis mit ihrem Vater und der eine ist weggelaufen, der andere ist da geblieben, aber beide sind da irgendwie sehr gestört. Jesus erzählt diese Geschichte, es ist die Geschichte, die am meisten die Christenheit bewegt hat, es ist die Geschichte dieses Gleichnisses, am meisten ausgelegt wurde in Kommentaren. Und Jesus gibt diese Geschichte als Antwort an Pharisäer und Schriftgelehrte, die religiösen Menschen dieser Zeit, die verärgert über seine Haltung und seinen Umgang mit Nichtchristen waren. Sie haben Sünder erlebt, so Leute, die man moralisch gesehen als Sünder betrachtet hat. Und Jesus ist auf eine Art mit Menschen, die religiösen Sünder nannten, umgegangen, dass es die Frommen geärgert hat. Und darauf gibt er eben ihnen drei Geschichten und das ist die letzte dieser Geschichte als Antwort. Ganz kurz zur Szene, der jüngere Sohn symbolisiert die klassischen Sünder, die Leute, die moralisch so richtig neben der Spur laufen. Der ältere Sohn repräsentiert die religiösen Leute, die Guten und der Vater repräsentiert Gott. Wir waren in der Geschichte an dem Punkt angelangt, dass der jüngere Sohn nach Hause kommt und völlig überrascht ist von der Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wird und was er mit seinem Vater erlebt. Er merkt, dass wie der Vater mit ihm umgeht, dass er es so nicht erwartet hat. Endlich ist er zu Hause. Er kommt an den Ort, der eigentlich für ihn bestimmt war. Das erste Mal in seinem Leben erkennt er das. Er wohnte da so lange Zeit, aber er hat nicht erkannt, dass das der Ort ist, den seine Seele gesucht hat. Seine lange Reise geht zu Ende, so anders zu Ende, als er es gedacht hat. Gott ist so anders, als er es vermutet hat. Und es war so die Situation, die wir beobachtet haben und jetzt blenden wir wieder in die Geschichte ein und gucken, wie geht's weiter. Wir werden heute die Szene des jüngeren Sohnes abschließen und dann den älteren Bruder in den Blick nehmen und es wird für uns recht interessant werden. Lukas 15, da steht die Geschichte ab Vers 22, lese ich jetzt. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. So endet die Geschichte, wenn man das Gleichnis vom verlorenen Sohn kennt. Es ist so die Szene, quasi der Höhepunkt, den man da so im Kopf hat. Man merkt, der Vater, der hat seinen Sohn willkommen geheißen und jetzt ordnet er ein Fest an. Das Gleiche hat ja der Hirte gemacht, als er das Schaf gefunden und nach Hause gebracht hatte, hat er alle eingeladen und ein Fest gefeiert. Das Gleiche hatte die Frau gemacht, die das Geldstück verloren hatte im zweiten Gleichnis. Und als sie es gefunden hatte, hat sie ihre Freundin eingeladen und ein Fest gemacht. Und hier in dieser Geschichte, wo der Vater Gott symbolisiert, der Vater findet den verlorenen Sohn, er lädt alle ein und feiert ein Fest. Die christlichen Insider von euch, die wissen, große Freude, ein Fest wird im Himmel gefeiert, wenn ein Sünder Buße tut. So ist eine ganz alte Formulierung. Genau das passiert hier. Der Sohn steht da, ihr müsst euch vorstellen, der ist von einer langen Reise gekommen und im Orient zu reisen, in dieser Hitze, da hat er natürlich gewisse Gerüche gehabt. Seine Klamotten waren noch relativ verdreckt, verschmutzt und dann steht er da, der Vater hatte auf diese Äußerlichkeit überhaupt keine Rücksicht genommen, hatte ihn ja in den Arm genommen, ist ihm um den Hals gefallen, hat ihn geküsst und jetzt hätte er ja sagen können, so bei aller Freude, Sohn, jetzt wäsch du dich erstmal. Jetzt rasierst du dich mal, wie siehst du denn aus? Und dann gucken wir mal weiter, wie das hier geht. Aber es ist ganz anders. Der Vater ist so voller Begeisterung, dass der Sohn da ist, dass er ihn küsst. Und dann wendet er sich seinen Dienern zu. Er ist gar nicht mehr mit dem Sohn im Gespräch, sondern er wendet sich zu den Dienern der Familie und sagt, bringt das beste Gewand her. Und das beste Kleidungsstück, was es da im Hause damals gab, war selbstverständlich das prunkvollste, die prunkvollsten Kleider des Vaters selbst. Das heißt, die schönsten Kleider, die der Vater hatte, die er bei Festtagen im Dorf getragen hat, die er bei den höchsten Ereignissen der Sippe angezogen hat, diese Kleider bekam jetzt der Sohn. Und wenn am Abend nun das Fest steigen würde, dann würden alle, die zu dem Fest kommen, ihr müsst euch vorstellen, da kam der Gemeinderat, der Bürgermeister, alle Verwandten, alle Bekannten. Es war ein großartiges Fest. Der Vater wollte ja richtig feiern. Wir werden es gleich genau sehen und begründen können. Und dann werden sie den Sohn sehen in den besten Kleidern, die der Vater überhaupt hat. Und jeder, der zu dem Fest kommt, wird sehen und wissen, der Vater gibt dem Sohn vollen Respekt, volle Autorität. Er hat diesen Sohn wieder als Sohn angenommen. Und das Ganze geht nicht vom Sohn aus, sondern vom Vater. Er gibt ihm seine besten Kleider. Noch hier ein kleiner Hinweis für die, die sich gut in der Bibel auskennen. Ihr kennt die Formulierung Kleider des Heils. Wir sind mit Kleider des Heils bekleidet. Die Kleider, die Gott gehören, bekommen wir. Hier in diesem Beispiel eben der Vater seine besten Kleidungsstücke für den verlorenen Sohn. Und dann heißt es, dass er den Siegelring bekommt. Vermutlich ist es der orientalische Siegelring der Familie, mit dem Dokumente besiegelt wurden, mit dem Kaufverträge abgeschlossen wurden. Und er bekommt damit volle Prokura, volle Verwaltungsautorität und Berechtigung für das Vermögen der Familie. Der Vater setzt den Sohn auch wirtschaftlich wieder komplett ein, nachdem der ja ein Drittel des Vermögens verprasst hat in irgendeiner Form. Das übrigens hat den älteren Bruder sehr, sehr geärgert. Weil der ältere Bruder, am Anfang der Geschichte, vielleicht erinnern sich die, die das gehört hatten, da hieß es, der Vater teilte das Vermögen zwischen den beiden. Das heißt, der Jüngere kriegt ein Drittel, der Ältere zwei Drittel. Und wir sagten, dass in diesem orientalischen Raum es so war, dass der Ältere damit das Nutzungsrecht, also das Besitzrecht, bereits erbt, aber der Vater das Nutzungsrecht noch hat. Der Vater verwaltet das Vermögen, das Gewinn, das das Vermögen abwirft, über das verfügt der Vater ganz frei, aber gehören tut das Vermögen dem älteren Sohn. Und jetzt gibt der Vater dem jüngeren Sohn diesen Siegelring, womit der Jüngere, der alles verprasst hat, Zugriff bekommt, auch auf das Vermögen des Älteren. Das hat den Älteren nicht sehr begeistert, das könnt ihr euch vorstellen. Und dann kriegt er noch Schuhe angezogen, Sandalen. Da war es im Orient so, Sklaven liefen barfuß und Söhne trugen Schuhe. Das bedeutet, der Vater stellt die Beziehungen zu den verschiedenen Gruppen im Dorf wieder her. Zu den Dienern, zu den Arbeitern der Familie, den Dorfbewohnern, den Ältesten im Dorf. Und schließlich will er auch das Verhältnis zur Familie noch wiederherstellen. In aller Öffentlichkeit geschieht das. Der Vater tut das alles von sich aus, damit der Sohn mit dem Dorf versöhnt leben kann. Und wichtig für uns zu sehen ist, dass der Sohn von sich aus das Verhältnis zu dem Dorf hätte nie mehr klären können. Der Einzige, der in der Lage war, die verfahrene Situation wieder zu ordnen und zu klären, ist der Vater. Und er macht es in ganz großer Demut, wie wir letztes Mal gesehen haben. Und das ist so entscheidend für den christlichen Glauben. Das ist eine Information, ein Inhalt, ein Anliegen des christlichen Glaubens. Das kann man gar nicht stark genug betonen. Und viele Christen verpassen diesen Punkt, der im Alten Testament dann zum Beispiel mal so formuliert wird. Jesaja 26, Vers 12. Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht. Du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht. Was ist denn da passiert? Das, was kein Mensch im Blick auf Gott ordnen könnte, was ein Mensch von sich aus nie könnte, tut Gott für uns. Es ist ein absoluter Kerngedanke, den wir gleich noch am älteren Sohn richtig deutlich sehen werden. Und dass der Vater das tut, ist schon mal ein ganz großer Akt von Demut für so einen orientalen Patriarchen. Aber die Haltung, in der er es tut, die finde ich bemerkenswert. Denn der Vater ist in keiner Weise herablassend. Er hätte ja zu seinen Dienern sagen können, so, ja Mensch, jetzt ist der Sohn wieder da, gell? Guckt ihn euch an. Ich meine, man muss ja jetzt irgendwie helfen, man kann ihn ja nicht lassen, wie er ist. Guck mal, der stinkt auch. Ist ja auch irgendwie mühsam, ne? Mit den Kindern hat man es ja auch nicht so einfach, ne? Kinder können einem auch richtig Mühe machen. Jetzt muss man sich ja irgendwie, also komm, wir arrangieren das jetzt irgendwie, dass der halt irgendwie wieder den Weg zurückfindet. So gönnerhaft, so von oben herab. Aber genau das macht der Vater nicht. Er nutzt überhaupt nicht seine Position, so arrogant rüberzukommen, sondern wir erleben in der Geschichte den Vater voller Herzlichkeit, voller Selbstlosigkeit und Großzügigkeit. Er zieht die ganze Schande der Situation auf sich, haben wir letztes Mal gesehen. Und in großer Selbstlosigkeit opfert er sich selbst für ihn auf. Im Jakobusbrief steht mal drin, dass man Gott bitten kann, der gerne gibt ohne Vorhaltungen. Gott gibt ohne Vorhaltungen. Wir bringen manchmal so eine Moralität in den christlichen Glauben, dass das wie eine Schwere, wie eine Last sich auf uns legt. Wo man irgendwie so was ganz Komisches, was man empfindet, sich 20 Mal bedanken muss und irgendwie immer so ein bisschen schuldig bleibt. Und wenn dann einer aufatmet und dann schon zu schnell durchatmet, dann wird er kritisch von anderen betrachtet. Na, hast du die Gnade auch richtig verstanden? Verstehst du auch, was dir da jetzt gerade geschenkt wird? Bist du auch dankbar genug? Das ist was menschlich-moralisches. Und das finden wir hier beim Vater überhaupt nicht. Der geht das Thema komplett anders an. Und dann zieht er die Familie zusammen und sagt, wir feiern ein Fest. Und dann heißt es, dass er Dienern sagt, bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Das gemästete Kalb. Ich weiß nicht, wir leben ja in einer Gesellschaft von Überfluss. Wir kriegen wahrscheinlich gar nicht so schnell mit, was das eigentlich bedeutet. Das gemästete Kalb ist die Delikatesse eines orientalischen Dorfes. Das gemästete Kalb wird im Grunde genommen nie geschlachtet. Es gibt fast keinen Anlass, wo dieses gemästete Kalb einen würdigen Rahmen findet, verspeist zu werden. Dieses Kalb ist mit Getreide genährt worden. Es hat optimale Qualitätsbedingungen, was das Fleisch betrifft. Und in der orientalischen Welt wurde fast nie Fleisch gegessen. Das war immer eine Ausnahme. Das war was sehr Teures. Aber das gemästete Kalb, das war so das Kostspieligste, das Feudalste, das Beste, das Kostspieligste, was es überhaupt gab. Und der Vater bringt damit zum Ausdruck, dass das, was da jetzt passiert ist, vielleicht zu den schönsten, den wichtigsten, den bedeutendsten Tagen seines Lebens gehört. Er macht deutlich, welchen Wert die Heimkehr des Sohnes für ihn hat. Und er sagt ja auch, dieser mein Sohn war tot und er ist wieder zum Leben gekommen. Das ist der Tag im Leben des Vaters, wo der Totgeglaubte zurückkommt. Und jetzt steht der Sohn in einer ganz, ganz heißen Situation. Die haben wir schon gerade kurz angesprochen, jetzt müssen wir sie zuspitzen. Der Sohn könnte jetzt an der Stelle in die Versuchung geraten, in falsche Demut sich zu kleiden. Zu sagen, ach Vater, ich habe das alles nicht verdient, ich kann das nicht annehmen. Er hatte ja vorgehabt, ein Handwerker zu werden, haben wir gelernt, und wollte ja das Vermögen zurückarbeiten. Irgendwann hat er geschnallt, das ist ein Unterfangen, das wird nie gehen. Und jetzt könnte er vielleicht, ist jetzt zur Einsicht gekommen, sagen, Vater, also ich biete mich dir als Sklave an, ich bin nun wirklich nicht mehr wert, es war vorher eine religiöse Formel, jetzt bin ich zur Herzenserkenntnis gekommen, das geht nicht, ich kann mich dir nicht so zur Verfügung stellen, ich kann das nicht annehmen, was du mir anbietest. Aber das Großartige bei diesem jüngeren Sohn, was hier passiert ist, dass er der Versuchung widersteht, auf eine Art dann doch selbstgerecht zu bleiben. So diese Selbstgerechtigkeit, ich habe das nicht verdient, ich kann das nicht annehmen. Da steckt ja auch auf eine Art ganz schön Selbstgerechtigkeit drin. Und die Fähigkeit, sich beschenken zu lassen, was man nicht verdient, ist eine Fähigkeit, die haben wir alle miteinander nur ganz selten, oder? Aber das ist eine unserer größten Probleme. Wir werden auf eine Hochzeit eingeladen und wir überlegen, wie viel Geld gibt das Brautpaar aus für den Gasthof. Mindestens so teuer muss das Geschenk werden. Dann heiraten Kinder vielleicht, wenn wir Kinder haben, die heiraten und die kriegen dann ein Geschenk von den Nachbarn. Es wird akribisch in Gedanken notiert, dass wenn die Tochter aus dem Nachbarhaus heiratet, dass man sich da nichts schuldig bleibt. Man braucht praktische Hilfe und dann immer wieder, man darf sich nichts schuldig bleiben. einfach etwas annehmen, was einem geschenkt wird, braucht so viel Demut. Was hat dieser jüngere Sohn erlebt, dass er das kann? Wie begegnet er dem Vater? Welche Züge vom Vater entdeckt er, dass er sich entspannt und glücklich und froh fühlt, es annehmen zu können und dieser Versuchung zu widerstehen, es gut machen zu wollen, es wieder gut machen zu wollen, sich nichts schuldig zu bleiben? Unglaublich. Für die meisten Menschen endet dann die Geschichte hier. Die Umkehr des Verlorenen und die Zuwendung des Vaters. Aber fast die Hälfte der Geschichte dreht sich eigentlich um den älteren Sohn. Und das Hauptziel dieser Geschichte sind die Älteren. Denn Jesus sprach zu den Pharisäern, die darüber gemurrt hatten, dass er so mit verlorenen Söhnen umgeht. Die fanden es irgendwie eigenartig. Er erzählt ihnen die Geschichte wegen der eigenen Kondition ihres Herzens. Und wenn ich jetzt in diesen Teil reingehe, will ich eine kleine Vorbemerkung machen. Die meisten, die hier sitzen, sind in irgendeiner Art fromm. Die meisten von uns, die hier sitzen, die werden jetzt in den nächsten 30 Minuten sehr herausgefordert. Weil die meisten von uns in ihrem Herzen Züge tragen, die der ältere Sohn hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir offen sind zu begreifen, was Jesus Christus damals den Pharisäern und Schriftgelehrten und heute uns sagen will. Jesus erzählt die Geschichte mit den beiden Söhnen mit der Absicht, dass wir die beiden vergleichen, dass wir einen Kontrast erkennen. Da ist der jüngere Sohn, der lebt unmoralisch, der ist verloren. Das kann jeder Christ aus dem Stand verstehen. Jemand unmoralisch lebt, Sünder ist verloren. Der kann mit Gott nicht irgendwie klarkommen. Das ist ganz leicht zu sehen. Jetzt will uns aber Jesus deutlich machen, dass auch der ältere Sohn verloren ist. Ich lese mal den ersten Abschnitt daraus, Lukas 15, Abvers 25. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Christen tanzen. Reigen. Und er rief einen Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Der schönste Tag im Leben des Vaters, der Sohn, der tot geglaubt ist, ist doch am Leben. Der Sohn, der weit weg war, ist zurückgekommen. Der schönste Tag im Leben des Vaters. Und dieser ältere Sohn, von dem es später heißen wird, ich habe alle deine Gebote gehalten, ich habe alles gemacht, was du willst, versteht nicht, was die Stunde geschlagen hat. Er weiß nicht, was den Vater bewegt. Warum weiß er das nicht? Warum weiß er das nicht? Er lebt mit dem Vater auf den Hof. Hat er den Vater nicht gesehen, wie er gelitten hat? Hat er den Vater nicht gesehen, wie er bewegt war, wie der tageweise an diesem Fenster stand und Ausschau hielt nach dem Sohn, der ihm verloren gegangen war? Warum weiß das der ältere Sohn nicht? Der alles hält, der moralisch richtig, alles richtig macht. Warum weiß der nicht, was das Herz des Vaters bewegt? Und dann kriegt er mit, dass das gemästete Kalb geschlachtet wird. Er wusste ja sofort, was die Stunde geschlagen hat. Ich meine, das beste Nahrungsmittel im Dorf. Der Vater schlachtet es. Was ist in dem Vater los, dass der meint, er muss diese Delikatesse so kurzfristig ansetzen? Und diese überschäumende Freude des Vaters hatte sich sicher bis zu ihm durchgesprochen. Wie er durchs Dorf gerannt war, so unwürdig für einen Patriarchen. Wie er den Sohn begrüßt hat, ihn eingesetzt hat als Sohn und dieses Fest nun startet. Und jetzt weigert er sich, an dem Fest teilzunehmen. Ihr müsst wissen, in so einer orientalischen Kultur, da gab es ein paar Erwartungen. Das ist ja nicht so wie heute in unserer Kultur. Da gab es ein paar klare Erwartungen. Alle Männer der Familie haben bei einem Fest mindestens zu erscheinen und mindestens alle Gäste mit Handschlag zu begrüßen. Kennt ihr das noch aus euren Familien, wo ihr klein wart? Hast du auch die Tante begrüßt? Und du wolltest die Tante nicht begrüßen, dann bist du aus deinem Zimmer zitiert worden und deine Eltern waren stinksauer. Jetzt steiger das ganze Thema mal in eine orientalische, patriarchale Kultur. Es war das Mindeste, was erwartet wurde, dass die kommen und dass die anständig guten Tag sagen. Aber von diesem älteren Sohn war noch etwas mehr erwartet. Er, der dessen Rolle ja war, in die Patriarchenfunktion hineinzuwachsen. Er hätte seinem Vater nahe sein müssen. Er hätte an diesem Abend den Oberkellner machen müssen. Die Diener der Familie hätten die Gäste alle bedient, aber der älteste Sohn wäre der Manager des Settings gewesen. Der hätte den Oberkellner machen sollen. Der hätte die ganze Dienstsituation organisieren sollen, um auszudrücken, der Vater freut sich so sehr, dass ihr da seid, dass wir miteinander dieses Ereignis feiern und dass ihr uns wert und würdig seid. Und die Würde der Situation müsste der ältere Sohn jetzt dadurch mit zum Ausdruck bringen, dass er dafür sorgt, dass den Gästen es allen gut geht. Und alle haben das erwartet in dem Dorf. Und dann steht der Kerl draußen und alle kriegen das mit, dass er draußen steht. Und dieser Affront, dieser Schlag ins Gesicht der Familie, diese Respektlosigkeit. Und ganz deutlich hört diese Familie in der alten Welt, was der Sohn hier sagen will. Ich will nicht zu dieser Familie gehören. Ich akzeptiere dich nicht als Vater. Und deine Entscheidung, die akzeptiere ich schon zweimal nicht, die du hier triffst. Als Oberhaupt der Familie. Der ältere Sohn, der gute Sohn, lehnt es ab zu kommen. Er will nicht zurück in die Beziehung zu seiner Familie. Er will die Dinge des Vaters, das Vermögen, den Einfluss, den Ruf, die Stellung, aber er will nicht den Vater und schon gar nicht den Bruder. Dass der Typ wieder aufgekreuzt ist, das stinkt dem Kerl 1:1000. Der hat keine Lust auf diesen Typen. Und wieder geht diese Geschichte los. Er will nicht. Wir werden nachher nochmal einen Blick drauf werfen, wie der Vater hier reagiert. Das zweite Mal an den Tag reagiert dieser orientalische Patriarch. Schockierend für die Zuhörer in ihre Kultur. Und dann begegnet er dem Sohn, aber der Sohn sprudelt von Bitterkeit. Er sprudelt von Bitterkeit. Ab Vers 29. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals, der Kerl ist ja gut drauf, hä? Und niemals, wer würde das von uns sagen? Hör mal hier, um hier mal die Preisklasse mal wahrzunehmen, was da auf dem Etikett steht. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben. Merkt ihr diesen Kontrast? Diese Delikatesse, das gemästete Kalb. Und jetzt reden wir von so einer kleinen Ziege, so einem Böckchen. Hört ihr dieses Selbstmitleid bei dem Kerl raus? Boah, der kriegt das Kalb. Ich, der ich die ganzen Jahre mich korrekt verhalte, mir hast du nicht mal ein Böckchen gegeben. Ein kleines Essenchen. Dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Wie sage ich mit den Freunden? Stinkt dir die Familie so sehr, dass du nicht mal mit deiner Familie feiern willst? Was ist hier eigentlich los, älterer Bruder? Und dann geht's weiter. Da aber, und dann jetzt ganz wichtig, dieser, dein Sohn, hat er nicht auch irgendwie ein Verhältnis zu diesem dieser, dein Sohn? Man hätte ja auch sagen können, mein Bruder. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat. Woher weiß er das? Er weiß ja nicht mal, dass des Vaters Herz bewegt ist, weil der Jüngere weg ist. Der hat sich nie für seinen jüngeren Bruder interessiert. Woher weiß der das, wie der sein Geld verprasst hat? Der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Was hält den älteren Bruder ab, zur Familie zu kommen? So sehr ihr da jetzt so langsam reinkommt in die Geschichte und ein bisschen warm werdet, ist ja richtig nett für mich als Prediger, euch da zu sehen, ihr werdet wach. Unser Gott redet über uns. Jetzt hören wir das mal. So. Was hält den älteren Bruder ab, sich mit seiner Familie zu identifizieren? Es beginnt, dass er sagt, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Der gute Sohn ist nicht trotz seiner guten Werke verloren. Man könnte sagen, der hat sich so angestrengt und am Ende ist er auch verloren. Dieser gute Sohn ist nicht trotz seiner Werke verloren, sondern wegen seiner guten Werke. Diese guten Werke produzieren etwas in seinem Denken und Fühlen und Leben, das ihn im Kern von Gott trennt. Hier ist es nicht die Sünde und Schuld wie beim Jüngeren, wo man sagen kann, du lebst unmoralisch, du gehst mit deinem Vater nicht richtig um, du hast deine Verantwortung nicht übernommen, du bist weggerannt, du bist ein Schuldiger, du bist ein Sünder, du bist moralisch, bist du echt unterste Schublade. Kann man zu dem Kerl nicht sagen, der hat alles richtig gemacht. Er hat alles richtig gemacht. Nicht Sünde und Schuld hält ihn ab, sondern seine eigene Selbstgerechtigkeit. Leute, und das ist der, wie sagt man es modern, der Default-Modus, wenn ihr eine Software einrichtet, der Grundmodus unseres Herzens, Selbstgerechtigkeit. Das ist der Grundmodus von uns Christen, Selbstgerechtigkeit. Ich bin schon ganz okay, wenn das mal alle so machen würden wie ich. Ah ja, weißt du, wenn die mal so beten würden wie ich oder mal Bibel lesen, wenn die mal so treu den Gottesdienst besuchen würden, dann wäre auch manches Problem der Familie weniger. Selbstgerechtigkeit. Und dann dieses Verhältnis, so viele Jahre diene ich dir. Wie sieht der sich eigentlich selbst? Wir müssten den mal zu ICL schicken. Wie siehst du dich? Der sieht sich als Diener. So viele Jahre diene ich dir. Hallo, du bist Sohn. Hast du nicht verstanden, welche Stellung du in der Familie hast, wie der Vater dich sieht? Du siehst dich als Diener. Wieso siehst du dich als Diener? Die Familie hat Diener, die hat sogar Sklaven, die stellt Handwerker an. Wieso siehst du dich als Diener? Warum? Oder die ICL-Frage wäre, wozu? Was ist dein Gewinn, wenn du dich als Diener siehst? Ja, der Gewinn ist ganz offensichtlich Leistung, ich bringe Leistung. Ich bin ein guter Christ. Ja, Leistung, und das, Leistung braucht Lohn. Gott muss mich belohnen, so wie ich ein Christ bin. Mal gibt es ja nur ganz wenige, also bei uns auf dem Hof quasi außer mir keinen. Ja, weil ich so eine Leistung bringe, habe ich was verdient. Gott steht in meiner Schuld. Da steckt da drin. Der Vater schuldet mir was. Der ist eine Verpflichtung zu mir, weil ich so ein klasse Christ bin. Oh Leute, wenn wir diesen Punkt verstehen würden, der könnte unser Christsein revolutionieren. Der hat das Potenzial, uns aus diesem komischen Glauben heraus zu bomben und uns in die Gegenwart des liebenden Vaters zu bringen, nach der sich unser Herz sehnt und gleichzeitig Angst hat. So ist er hier drin. Er will keine Beziehung zu seinem Vater. So viele Jahre diene ich dir. Er will keine Beziehung. Und so ist er auch verloren. Er will die Dinge des Vaters. Er will nicht den Vater. Das ist sein Hauptproblem. Der Jüngere wollte es auch nicht. Der Jüngere wollte auch nicht den Vater. Der hat es überhaupt nicht interessiert, wie er das Herz des Vaters bricht, wenn er das Vermögen einfordert und weggeht. Was der Vater empfindet, war nie seine Frage gewesen. Aber der andere, der Gute, der zu Hause geblieben ist, der immer alles so gemacht hat, wie man es als guter Christ macht, der bricht auch das Herz des Vaters. Der will auch nicht den Vater. Der will auch nicht den Vater. Und es ist seine Verlorenheit. Er ist jetzt, dieser Ältere ist jetzt unglücklich darüber, wie der Vater mit den Familiendingen umgeht, mit dem Besitz, wo er ja der Erbe wird und schon nominell ist. Das schönste Kleidungsstück, der ältere Bruder hätte es erwartet, er hätte das geerbt. Wenn der Jüngere nicht aufgekreuzt wäre, hätte der Ältere dieses schönste Kleidungsstück bekommen. Jetzt hat es der Jüngere an und stinkt und trägt so ein Kleidungsstück. Das will ein richtiger Christ sein, guckt er den an. Oh Mann. Und dann den Siegelring, ganz besonders provokant, haben wir ja schon gesagt, die Schuhe, das gemästete Kalb. Der Vater ist großzügig auf seine Kosten, das ist ein Problem. Das ist ein Problem für diesen älteren Bruder und das ist ein Problem für Christen in unserem Land, in unserer Kultur, dass Gott so großzügig ist auf unsere Kosten, dass er uns herausfordert, Menschen zu dienen, dass er uns herausfordert, selbstlos zu werden, dass er herausfordert, von uns selber wegzublicken. Jesus sagt, wir sollen uns selber verleugnen, wir sollen uns verschenken. Das ist eine Provokation. Wir wollten eigentlich erben. Wir wollten eigentlich Gott haben, um seine Dinge zu kriegen. Und jetzt will er mit den Dingen, die uns allen zusammen gehören, anderen etwas Gutes tun. Der Vater ist großzügig auf die Kosten des Älteren. Was noch schlimmer ist, die Prioritäten des Vaters sind so anders wie die Prioritäten des älteren Sohnes. Der Vater ist im Geschäft, Verlorene zu retten. Aber Verlorenheit juckt diesen Älteren gar nicht. Der will gar nicht, dass der Verlorene gefunden wird. Und der Vater will nur, dass der Verlorene gefunden wird. Und er setzt alles ein. Er setzt sein ganzes Familienvermögen ein. Ganz kostspielig und überfließend verhält er sich und geht volles Risiko. Aber Versöhnung ist nicht das Anliegen. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Der ältere Bruder suchte die Kontrolle über den Besitz zu erlangen, indem er zu Hause blieb und gut war. Viele Christen versuchen, Gott zu kontrollieren, Gott zu manipulieren, Gott zu benutzen, dass er ihre Wünsche im Ende erfüllt. Und sie tun es, indem sie richtig gut sind, die Regeln halten, anständig sind. Aber ihre Absicht ist, Gott zu kontrollieren. Und dieser ältere Bruder, der ist so in diesen Kontrollwahn, dass er meint, das Recht zu haben, diesen patriarchalen Vater vor der ganzen Dorföffentlichkeit jetzt zur Sau machen zu können. Und das muss man schon so deutlich sagen, denn der Auftritt, den er hier hinlegt, der ist mehr als ungebührlich. Er meint, das Recht zu haben, seinen Vater öffentlich zur Rede stellen zu können, der Familienfeier fernbleiben zu können und so der Familie vor den Kopf zu schlagen. Er braucht den Vater nicht, er will die Dinge des Vaters. Es gibt zwei Arten, wie wir versuchen, unser eigener Herr und unser eigener Retter zu werden. Entweder wir brechen die Regeln und leben in eigener Regie und sagen, wir brauchen keinen Herrn, wir brauchen keinen Gott, uns interessiert das alles nicht. Ich lebe mein Leben, endlich mache ich mal, was ich will. Und man will sein eigener Herr sein, sein eigener Chef. Oder man hält die Regeln und wird der ganz Liebe. Eine andere Art, sein eigener Herr zu sein. Und daraus leitet man seine Rechte ab und sagt, ich hab's verdient. Jesus Christus ändert dann die Rolle in unserem Leben. Er wird nicht mehr unser Retter. Wir brauchen ihn gar nicht als Retter. Wir brauchen ihn als Helfer. Wir brauchen ihn als Belohner, aber nicht als Retter. Retten tun uns unsere eigenen Taten, unser eigenes Gutsein. Und dann fühle ich mich gut, wenn ich mich gut verhalten habe und fühle mich richtig stark. Und wenn ich es nicht so gut hinbringe, habe ich dann ein schlechtes Gewissen, fühle mich nicht so gut. Aber ich bin mein Retter. Und das ist das große Problem da drin. Der eine rennt weg und sagt, ich nehme mein Leben in die Hand. Der andere bleibt da und macht alles richtig. Auch um sein Leben in die Hand zu nehmen. Der Unterschied zwischen solchen religiösen Christen, solchen älteren Brüdern und wahren Christen besteht darin, dass der religiöse Christ Gott gehorcht, um Kontrolle über Gott zu gewinnen. Und der wahre Christ Gott gehorcht, weil er ihn liebt. Weil er den Wunsch hat, ihm eine Freude zu bereiten, weil er ihm näher kommen will. Aber das will dieser religiöse Christ gar nicht. Das will der ältere Bruder gar nicht. Der will dem Vater nicht nahe kommen. Das irritiert ihn eher, dem Vater nahe zu kommen. Er hat keine Beziehung zu ihm. Viele Christen leben natürlich nicht komplett in dem Modus älterer Bruder, sondern sie tragen einzelne Züge in sich. Die entdecke ich auch bei mir. Ich entdecke, dass ich Züge des älteren Bruders in mir habe. Was sind denn so Kennzeichen, die uns der Text zu dem älteren Bruder sagt? Hier in Vers 28 zum Beispiel. Er aber wurde zornig. Es läuft nicht so, wie er sich's gedacht hat, und jetzt wird er zornig. Denn ältere Brüder meinen, ein Recht auf Gottes Eingreifen zu haben. Ein Recht auf die Gebetserhörung, auf ein gutes Leben, auf Gesundheit, auf die Berufung, die besondere Stellung. Uns haben einige gefragt, wo ihr letztes Jahr so arg krank wurdet, wie geht's denn da euch jetzt mit Gott, nachdem ihr so viele Jahre euch so engagiert für Gott einsetzt und jetzt er das euch zumutet? Ja, wenn ich auf Jesus schaue, muss ich sagen, Jesus ist der optimale Erfüller aller Gebote Gottes und er hat mehr gelitten als jeder von uns. Wer diese dumme Gleichung aufstellt, ich verhalte mich richtig und dann geht's mir gut, der weiß sowieso nicht, worum es im Christsein geht, gibt auch Pastoren, die das verkündigen, die sagen, wenn du das nur alles so und so machst, dann wird Gott auf jeden Fall dich so, Saat und Ernte. Kennt ihr das? Ja, und dann investieren, Saatopfer und Saat und Saat. Und dann erwirbt man sich diese Haltung der Selbstgerechtigkeit. Ich tue richtig aussehen. Gott steht in der Pflicht, mir jetzt die Ernte zu schenken. Er muss meine Gebete erhören. Er muss. Du, Gott muss nichts. Falsches Gottesbild. Falsche Haltung. Falsche Absicht. Wenn es Gott dann nicht so macht, wie wir es uns gewünscht haben, dann kommt der Ärger hoch. Ich bete nimmer. Das bringt eh nichts. Ja, was bringt's hier nicht? Betest du, weil du Gott nahe sein willst oder betest du, weil er deine Wünsche erfüllen soll? Ja, wenn du gebetet hast, weil er deine Wünsche erfüllen soll und er macht's nicht, klar, verstehe ich dich. Aber der Vater will eine Beziehung zu dir. Der will nicht der kosmische Laufbursche sein, den du mit deinen Gebeten losschickst. Der will dein Vater sein, der will viel mehr sein als irgendein Dienstleister, den du anstellst und bezahlst. Der will dein Herz berühren. Das ist seine Absicht. Das ist seine Sehnsucht. Wenn Gott dann sich nicht so verhält, kommt Ärger hoch. Ich engagiere mich nicht mehr in der Gemeinde. Das lohnt sich eh nicht. Ja, was hattest du dir versprochen? Was war die Absicht? Was sollte da passieren? Der Vater wollte, dass ihr zwei richtig nahe kommt. Wolltest du was anderes? Manche lieben die Dinge Gottes mehr als Gott. Das ist ein Problem. Siehe, so viele Jahre diene ich dir. Dieser ältere Sohn benutzt Gott als Mittel zum Zweck, um Dinge zu erlangen, die ihm im Grunde wirklich wichtig sind. Und das ist ein ganz tiefes Problem in uns. Wir sagen, dass wir Gott meinen, aber eigentlich wollen wir sein Wirken haben. Sein Segnen, sein Schenken, dass man beruflich vorankommt, dass man persönlich vorankommt, dass man den Ehepartner findet, die Fernreise finanziert bekommt, dass man das Haus sich baut. Man sucht Dinge von Gott als Gott, anstatt Gott. Und ich weiß nicht, wie ich das nahe bringen könnte. Ich glaube, das ist schier das Wichtigste in dem Ganzen. Gott macht ihm keine Freude. Am Vater hat er keine Freude. Am Erbe hat er Freude. Da kommt aber dieser dein Sohn. Der ältere Sohn will nicht von seinem Bruder reden. Ältere Brüder reden manchmal verächtlich über jüngere Brüder. Die Sünder, die so moralisch so voll daneben liegen, die mal so richtig daneben gegriffen haben. Ja, Mensch, das kommt eine gewisse Überlegenheit und Hochmut. Ja, das wäre mir nicht passiert. Ich meine, ich habe es ihm auch schon ein paar Mal gesagt, dass der das nicht geschnallt hat. Das ist echt, tja, was soll ich machen? Und dann kommt das Urteil, die Selbstgerechtigkeit, der Stolz. Und manchmal drückt sich das sogar in theologischen Überzeugungen aus, in theologischen Rechthabereien, in so einer Arroganz oder in moralischer Rechthabereien, so einer Arroganz, die dann als Kälte erlebt wird. Wisst ihr, was ich glaube? Die Sünder, die moralisch so daneben lagen, die waren ja ganz viel mit Jesus zusammen und fühlten sich bei ihm wohl. In unseren christlichen Gemeinden sind ganz wenig Sünder. Ist euch das schon mal aufgefallen? In den allermeisten Gemeinden fühlen sich so richtige Sünder gar nicht wohl. Und auch unser jüngerer Mann, der ist von der Familie weggegangen. Welche Rolle spielt der ältere Bruder da drin? Dass sich jüngere Brüder bei uns nicht wohlfühlen und die Liebe des Vaters entdecken. Ich glaube, dass wir Christen da ein Riesenproblem haben. Das wäre einer meiner Wünsche, dass wir uns als Gemeinde an diesen Lukas 15 Texten, dass wir uns entwickeln. Dass wir als Gemeinde eine Gemeinde werden, wo sich Leute, die ganz am Rande stehen, die so Sünder sind, dass die sich hier richtig wohlfühlen, dass die hier so die Liebe Gottes erleben und so eine Annahme und eine Wertschätzung erfahren, so wie Jesus das gemacht hat. Er hat ja seine Maßstäbe nicht relativiert, aber der hat sich dem Menschen auf eine Art zugewandt, die das Herz von diesem Menschen berührt hat. Aber so ältere Brüderzüge in uns, die machen uns kalt, die machen uns überlegen, wir stehen drüber, wir wissen es besser. Eigentlich ist man mit uns nicht so gerne zusammen. Auf eine Art. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Er lebt nicht in der Freiheit des Sohnes, er lebt in dieser Dienerrolle mit dem Gewinn, Kontrolle über den Vater zu erlangen. Aber wenn was schief geht übrigens bei so einem älteren Bruder, dann ist lange Schwierigkeit in seiner Seele. Dann hat er innere Anfechtungen. Dann fällt es ihm ganz schwer, sich selbst zu vergeben. Kennt ihr die Vokabel? Wenn Menschen manchmal die Mühe haben, sich selbst zu vergeben, kann es daran liegen, dass sie an ihren eigenen Maßstäben gescheitert sind, dass sie gut sein wollten und dann waren sie nicht so gut, wie sie sein wollten. Und dann entsteht so eine tiefe seelsorgerliche Not. Und als junger Pastor habe ich das häufig falsch verstanden. Da kommt jemand, sagt, ja, ich finde nicht den Raum zur Buße und es fällt mir so schwer anzunehmen. Und ich denke so, ja, beim Evangelium steht das, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass Gott treu und gerecht ist und die Sünde vergibt. Du hast deine Sünde bekannt. Warum kannst du die Vergebung nicht annehmen? Das war eine Frage, die habe ich mir dann lange gestellt. Warum kann ein Christ, der ans Wort Gottes glaubt und der Jesus ernst nimmt, nicht die Vergebung annehmen? Irgendwann habe ich kapiert, die wollen das gar nicht. Und ich habe manchmal gemerkt, ich will manchmal die Vergebung Gottes nicht. Ich will selber gerecht sein. Ich will mich selbst gerecht sprechen. Mir wird's lieber gefallen, ich könnte sagen, ich habe die Situation richtig gemeistert, als mich hinzustellen und zu sagen, ich habe versagt, ich bin schuldig geworden, ich bitte um Vergebung. Das wäre für mich angenehmer, wenn ich sagen könnte, ich habe es geschafft. Oder hatte ich ganz starke Anfechtungen, das war ganz hart. Aber wisst ihr was, dann würde ich es ja christlich so formulieren, durch die Gnade Gottes habe ich es gepackt. Und in mir würde eine Selbstgerechtigkeit, es gibt ja auch die andere Formulierung, die von Herzen kommt, aber in mir entdecke ich dann auch so eine selbstgerechte. Ja, ich habe es geschafft da. Boah, da habe ich im Internet gesurft und dann gingen so Fenster auf und da waren Frauen mit relativ wenig Kleidung zu sehen und ich habe es sofort weggeklickt. Halleluja, Gnade Gottes hat mir geholfen. Das wäre mir schweinepeinlich sagen zu müssen, so, ja, da bin ich dann gesurft und dann war ich in so einer Seite und ich war zu lange und Pastor, du, das hätten wir ja nie gedacht. Ja. Dumm. Und jetzt? Und dann komme ich über den Punkt nicht hinweg und dann klage ich mich an. Jahre. Warum hast du das gemacht? Warum hast du nicht auf das Kreuz geklickt? Mensch. Ist der ältere Sohn hier, der hat einen Mangel an Nähe zu Gott. Dieser Mangel, Sohn zu sein, geliebt zu sein. Für Sünde ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Heute kann der erste Tag vom Rest deines Lebens sein. Du musst nicht in deiner Schuld stehen bleiben. Der Vater ist nicht so drauf, dass er dich anklagt und anklagt. Das machen Menschen. Und das machst du manchmal mit dir selber. Aber der Vater will dich gerecht sprechen. Und dann entdecken wir einen ganz anderen Vater. Der ältere Sohn, ein Mangel an Gnade, in Selbstgerechtigkeit. Und jetzt der andere, der Vater, der sich so anders verhält, die Hoffnung für diesen Sohn. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Als Patriarch hätte er an der Stelle seinen Sohn anschreien können, ihm sagen können, genug, seinen Dienern sagen können, sperrt ihn weg, ich werde mich später um ihn kümmern. Aber der Vater macht wieder dieses ganz Erstaunliche, wie am Vormittag mit seinem anderen Sohn. Er geht raus vom Fest, was eine große Demütigung für den Vater darstellt, vor all den oberen Leuten der Sippe und des Dorfes. Er geht auf seinen Sohn zu. Ihr müsst euch vorstellen, dass in der Situation die Diener und alle drumherum standen. Das ist eine sehr öffentliche Situation, wie das im Orient üblich ist. Alle hören diesen Dialog. Alle erwarten, dass der Patriarch ihn jetzt ungespitzt in den Boden reinklopft. Und das macht er nicht, sondern ein zweites Mal lässt sich der Vater demütigen und wählt eine Anrede, die in dem ganzen Gleichnis bisher nicht vorgekommen war. Er sagt zu ihm, Kind. Vorher redet das Gleichnis nur von Sohn. Kind, da steckt im Griechischen etwas sehr Zärtliches, sehr Vertrautes zu. Da kommt sehr viel Liebe und Zuneigung rüber. Während der Sohn so einen Hals hat, während in ihm der Zorn hochgeht, seine Augen rot geworden sind und er nur noch gegen alles ist und sich nur noch ungerecht behandelt fühlt, dass wo du doch alles richtig machst, bist du am Ende der Dumme und der, der alles verprasst hat, ist am Ende der Gute, der sich so ungerecht in der Situation fühlt. Dem begegnet er voller Liebe. Zuneigung, Zärtlichkeit. Kein Wort über diese respektlose Behandlung. Der Vater geht den Weg der Demut und lässt damit die Tür zur Beziehung offen. Der Vater ermöglicht auch dem älteren Sohn den Ausweg. Auch der ältere Sohn kann zu ihm kommen, kann noch eintreten, kann noch zum Fest kommen, kann noch in diese Beziehungen eintreten. Wird er es machen? Das ist jetzt das Verrückte. Dieser Geschichte fehlt der Höhepunkt. An dieser Stelle, wo Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, zu den Frommen redet und es jetzt auf den gleichen Punkt gebracht hat wie am Vormittag mit dem jüngeren Sohn, der jüngere Sohn, der das annimmt, der umkehrt, der in diese Liebe Gottes kommt. Wir wissen nicht, ob der ältere Sohn das annehmen wird. Der ältere Sohn steht da, ich denke mir, seine Halsschlagader pumpt, er ist völlig außer sich. Und in der Situation lässt Jesus uns nun alleine. Das macht er natürlich sehr bewusst, weil er den Pharisäern damit die Frage vorlegt, wie soll dein Glaube, deine Beziehung zu Gott sich gestalten? Willst du die Dinge Gottes oder willst du in eine Beziehung zu Gott kommen? Willst du von Gnade leben oder willst du selbstgerecht leben? Wirst du dein Leben definieren, dass du ein Moralist wirst und alles richtig machst? Wirst du so ein Gerechtigkeitsfanatiker sein, der die Regeln hält? Oder wirst du den Weg des Evangeliums gehen und die Liebe des Vaters annehmen? Und der Paulus, der sagt mal, das hat Sorge gehabt in der Gemeinde, dass hier Mangel an Gnade ist, dass jemand Mangel leidet an der Gnade Gottes. Und das ist, was hier schwingt, diese Gnade Gottes. Und das ist meine Frage, die ich dir heute vorlegen möchte. Lebst du mit Gott in dieser Beziehung, mit Absicht, diese Beziehung zum Vater zu haben? Tust du die Dinge, die du tust, weil du ihn liebst, weil du ihm eine Freude bereiten willst oder weil man es muss? Junger Mensch, der du befreundet bist und dich der Sexualität vor der Ehe enthältst, machst du das, weil du das musst oder weil du den Vater liebst? Die Kraft der Veränderung kommt nur aus der Liebe. Liebe ist die einzige Kraft, die unser Leben verwandelt. Wenn man sich Regeln nimmt, man macht das so als Christ oder das macht man nicht als Christ. Weißt du, das wird eine Last auf deiner Seele, die kannst du gar nicht tragen. Die Kraft, anders zu leben, kommt nur aus der Liebe und aus dem Motiv der Liebe. Gottes Gebote halten aus einem anderen Grund als dem, dass man selbst geliebt ist, diese Liebe erfahren hat und es als Antwort auf diese Liebe gibt, ist der einzige Grund, der einen auf Dauer da durchträgt. Alles andere ist menschliches Leistungsvermögen. Schaffst du es, bist du selbstgerecht, fühlst du dich gut, trennt dich von Gott. Schaffst du es nicht, bist du unmoralisch, trennt dich auch von Gott. Merkst du, da ist kein Weg? Da gibt es keinen Weg, den wir wirklich gehen können. Entweder wir werden die Moralisten, die Guten, die Regelhalter, dann werden wir die Kalten, die Selbstgerechten. Oder wir werden die Unmoralischen, wo es egal ist, wie man lebt und wo alles drunter und drüber geht. Beides trennt uns vom Vater. Der Weg, der uns zum Vater bringt, ist der Weg der Liebe. Und das möchte Jesus den Pharisäern sagen. Und das möchte er uns sagen. Und das ist so eine entscheidende Frage in unserem Leben. Am liebsten würde ich jetzt zu jedem von euch an Platz gehen und nochmal mit dir persönlich reden. Ist auch alles verstanden? Welche Fragen hast du noch? Wie könnte ich uns helfen, das zu verstehen? Das ist das Herz des Evangeliums. Die Ausleger sagen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist das Evangelium im Evangelium. Das ist das Wichtigste, was wir über Gott zu sagen haben. Da ist ein Vater, der Verlorene liebt, ob sie durch Unmoral verloren gegangen sind oder ob sie durch Moral verloren gegangen sind. Da ist ein Vater, der mit dir Beziehung haben will, der dich an sein Herz drücken will, dem du unendlich wertvoll bist. Und da ist eine Versuchung, dass du die Dinge des Vaters willst und nicht den Vater. Und heute Morgen möchte ich uns zum Vater rufen. Als Kern des Evangeliums, ob du moralisch top bist oder ob du gerade völlig in die Windeln gemacht hast. Ob du vorzeigbar bist oder ob man echt dich zur Seite schieben müsste. Es ist nicht wichtig. Wichtig ist, ob die Liebe des Vaters dein Herz erreichen kann. So, wie bist du gerade in der Geschichte? Bist du ein jüngerer Sohn? Bist du dabei, wegzulaufen? Oder bist du weit weg? Oder bist du gerade auf dem Weg zurück nach Hause? Oder bist du der ältere Sohn, ganze Zeit schon da, machst alles klasse? Viele Gemeinden sind ja froh um ältere Söhne. Die werden gerne Gemeindeleitungsmitglieder und Bereichsleiter und Hausmeister. Und das sind Leute, die alles immer richtig machen. Bist du gerade so ein älterer Sohn? Wie ist die Perspektive? Die Perspektive entsteht beim Vater. Wir werden in der letzten Predigt am 28. März zu dem Thema das abschließen. Aber heute schon der Punkt. Wo bist du in der Geschichte? Lebst du die Beziehung zum Vater oder bist du fern vom Vater? Ob du gut bist oder unmoralisch? Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, es erscheint mir so, so schwer, das zu verstehen und auch zu vermitteln, was dich bewegt, was für dich wichtig ist. Wenn ich in mein eigenes Herz gucke, sehe ich so oft diese Versuchung, einfach selbstgerecht zu sein. Alles richtig zu machen, um mich dann gut zu fühlen. Und über die Nase zu rümpfen, die es nicht richtig machen. Vater, ich bete für die Vereine in Esslingen, dass wir eine Gemeinde sind und auch viel mehr werden, die von der Liebe des Vaters bewegt ist. Bete, dass hier in dieser Gemeinde nicht an erster Stelle steht, ob ein Mensch moralisch oder unmoralisch lebt, sondern an erster Stelle steht, den Vater zu suchen, dem Vater eine Freude zu machen, zu Gott, dem Vater, nach Hause zu kehren, weil das der Platz ist, wo wir hingehören, weil der uns gut tut, weil der unsere Zukunft ist.